Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Hoffnung auf einen tiefgreifenden Wandel der zerrissenen amerikanischen Gesellschaft war bei vielen groß, als Joe Biden vor fast genau einem Jahr sein Amt antrat. Aber von der anfänglichen Begeisterung ist zumindest im Moment oft nicht viel zu spüren. Nur noch rund 42% der Amerikaner finden, dass Biden seinen Job gut macht. Und Donald Trump scheint sich bereit zu machen, ihn in 3 Jahren wieder abzulösen. Als der gewählt wurde, da war die Schriftstellerin Tanja Dückers gerade am Oberlin College in Ohio und ich erinnere mich noch gut an unser Telefonat damals, wie tief der Schrecken saß und wie groß ihre Erleichterung war, Tanja Dückers, als vor einem Jahr dann Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist. Ja, sie haben einen sehr engen Bezug zu den USA und sie schreiben an einem Roman, der den Arbeitstitel trägt, Die Nacht, in der Trump gewann. Frau Dückers, wie ist das jetzt bei Ihnen nach einem Jahr, die Stimmung auch eher ernüchtert?
Also ich würde sagen, man sollte vielleicht nicht zu so ganz schnellen Urteilen kommen. Es gibt dann auch schnell so Schlagzeilen wie die Zustimmung für Biden befindet sich im Sinkflug und sowas hat dann auch so einen eigendynamisierenden Effekt. Das kennt man ja hier auch vom Wahlkampf. Ich denke da an Baerbock oder so, dass jemand schnell auch hoch und runter geschrieben wird. Also ein bisschen mehr Geduld, denke ich, ist schon wichtig. Aber es ist auch einiges ziemlich schief gelaufen. Wenn ich vielleicht mal ein paar Dinge ganz kurz ansprechen kann. Das Build Back Better Programm von Joe Biden, das ja ein ehrgeiziges ist. Eigentlich kann man das nur unterstützen, aber das dann letztendlich an 2 Stimmen aus den eigenen Reihen scheitert.
Was ist das für ein Programm? Können Sie das noch mal kurz sagen?
Ja, das ist ein großes Programm, was einerseits eine Reform der Infrastruktur bedeutet und gleichzeitig ein Klima- und Sozialpaket. Also man würde sagen, hierzulande ist das einfach ein sozialdemokratisches Vorhaben. Es ist nicht sozialistisch und revolutionär, aber es wurde eben von 2 Senatoren bzw. einem Senator und einer Senatorin aus den eigenen Reihen als sozialistisch empfunden und abgelehnt. Und ja, man hat vorher gedacht, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin, so etwas wie die Königsmacherin sein würde. Aber letztendlich konnte sie gar nicht an den Punkt kommen, weil es an anderen scheiterte. Und das ist natürlich fatal. Dann der Truppenabzug aus Afghanistan. Was die Termine angeht, hatte Trump das ausgehandelt. Aber dieser übereilte Abzug, das wirkte nicht nach dem besonnenen, ruhigen Joe Biden, der auch zuvor doch immer sehr seine außenpolitischen Fähigkeiten, seine Expertise gelobt hatte und sich als großen Dealmaker hingestellt hat. Also das sah doch eher nach Trump aus. Ferner auch jetzt die schwierige wirtschaftliche Lage. Eine Inflationsrate von 7%. Das trifft Geringverdiener, die von Paycheck zu Paycheck gerade über die Runden kommen und natürlich dann auch vielleicht zu Trump überlaufen könnten. Und leider bietet das Trump auch eine Steilvorlage. Biden hat uns hier in die größte Wirtschaftskrise reingeritten. So stellt er das dann dar. Und leider muss man auch sagen, das Corona-Management, bis Trump abgewählt wurde, verzeichneten die USA 400.000 Tote, eine schreckliche Zahl. Aber unter Biden in diesem einem Jahr sind nochmal 450.000 dazugekommen. Das ist natürlich nicht einfach Joe Bidens Schuld oder die seiner Administration. Viele, gerade aus den Südstaaten, viele Republikaner, Republikanerinnen haben sich nicht impfen lassen. Also der Beginn der Impfkampagne hat dann auch nicht nur Biden in die Hände gespielt. Und Trump nutzt diese schrecklichen Zahlen natürlich auch in seinem Sinne. Und vielleicht auch noch ein Punkt, Kamala Harris ist so ein bisschen sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht worden, hat sehr große Hoffnungen erweckt und auch ihr, finde ich, müsste man mehr Zeit geben. Die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, Migration und auch Wahlreformen, Wahlkreisänderungen, das sind schwierige Dinge, die man nicht in ein paar Monaten lösen kann. Aber auch da heißt es immer, sie muss liefern und hat auch da sich vielleicht nicht immer ganz geschickt verhalten, wenn man da denkt an ihr doch etwas hilflos wirkendes Do Not Come in Guatemala, womit sich natürlich auch nicht Menschen so einfach abhalten lassen, die fliehen, die flüchten wollen. Also da kommt so einiges zusammen.
Was hören Sie denn von Ihren Freunden oder Kollegen auch an den Universitäten in den USA? Sie haben ja da sicher Kontakt. Wie empfinden die das? Wie ist so die Stimmung? Ist das alles so verpufft, was da eben vor einem Jahr an Aufbruchsstimmung war?
Ganz so würde ich das vielleicht nicht sagen, aber man ist doch etwas erschrocken darüber, dass die Demokraten so uneinheitlich agieren und man sieht im Moment, dass es den Republikanern eher gelingt, vereint aufzutreten mit einer Stimme, was einen eigentlich sehr wundern kann, denn wenn man sich an die Wahl 2016 erinnert, die Trump-Wahl, dann weiß man ja, dass es nun auch innerhalb der Republikanischen Partei viele Kräfte gab, viele Stimmen gab, die also sich wirklich gegen ihn positioniert haben. Also man hatte eigentlich eher gedacht, dass die Republikanische Partei sich stark polarisiert durch jemanden wie Trump. Aber im Moment sehen wir eher etwas anderes, nämlich die unglaubliche Kluft zwischen verschiedenen Lagern innerhalb der Demokraten. Also das ist, was mir so aus USA viel gespiegelt wird, dass man darüber sehr unglücklich ist. Aber eine Kollegin aus den USA sagte mir auch, ja, die Demokraten, man muss sich vorstellen, in einem riesigen Land wie den USA, das eigentlich nur ein Zwei-Parteien-System kennt, da müssen die Demokraten alles abdecken von, wenn man das jetzt mal auf deutsche Verhältnisse übertragen würde, der Partei Die Linken bis zum linkeren Flügel der CDU. Das ist alles sozusagen im Haus der Demokraten. Da ist es dann eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es solche Dichotomien gibt. Aber das hindert auch die Regierung, ihre Reformvorhaben durchzusetzen.
Es waren ja auch gerade die Kulturwelt in den USA, die sich eigentlich sehr gegen Trump gestellt hatte. Namhafte Schriftsteller waren da wie Paul Auster, die Writers Against Trump gegründet hatten und gegen eine mögliche Wiederwahl protestiert hatten. Und jetzt schien ja mit Joe Biden endlich auch wieder Kultur ins Weiße Haus einzuziehen. Wie reagiert so die Kulturwelt, die Intellektuellen auf diese erste Jahr?
Ich habe den Eindruck, dass es im Moment eher einen Rückzug gibt, dass man abwartet, was etwas ängstlich ist und natürlich auch bedingt durch die Pandemie, die vieles erschwert hat, auch an Kontakten, an Austausch, sehe ich eigentlich eher so ein bisschen die innere Immigration.
Und Trump
gesagt.
Scheint sich ja auch schon wieder in Stellung zu bringen. Er tritt auf, er baut eine eigene Online-Plattform auf. Das denken Sie, hat er tatsächlich Chancen auf ein Comeback?
Ich versuche mich nicht so sehr von so Headlines beeinflussen zu lassen und immer so schnell herbeigeschriebenen Trends. Biden jetzt in Sinkflut und Trump steht da wieder und scharrt mit den Füßen. Also da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich persönlich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube nicht, dass er wiedergewählt werden wird. Ich glaube, dass jemand Jüngeres antreten wird und es ist ja auch noch viel Zeit bis dahin. Ich glaube, dass er nicht, aber das größere Problem ist vielleicht auch nicht er selber, sondern die große Zahl seiner Anhänger. Dass so viele Amerikanerinnen und Amerikaner ernsthaft glauben, dass hier Wahlbetrug vorgefallen ist, dass es solch ein tiefes Misstrauen gibt in die eigenen Institutionen, das ist doch sehr, sehr bedenklich und dann ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, ob das nun Trump ist oder ein fanatisierter jüngerer Republikaner. Also dieser Glaube an die gestohlene Wahl, das finde ich schon sehr bedenklich. Ja, da wären wir dann auch bei dem Thema Kapitol, was natürlich einfach auch ein unglaubliches Ereignis ist, was einen noch lange beschäftigen wird. Also darüber denke ich viel nach, gar nicht so sehr über die Person Trumps.
Tanja Dückers, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.